Vielleicht hättest du gesagt, die gute Nachricht ist, ich bin ein Kind Gottes und selbst der Tod ist kein Ende für mein Leben, sondern da geht es erst weiter. Und du hättest absolut recht gehabt mit diesem Satz und immer noch nur einen kleinen Teil beschrieben von dem, was da drin steckt. Vielleicht hättest du gesagt, früher war ich ein Sünder und jetzt lebt Gott selbst durch den Heiligen Geist in meinem Leben und hättest absolut recht gehabt damit und trotzdem nur einen kleinen Teil von dem beschrieben, was da drin steckt. Und deswegen werden wir uns ja auch noch das ganze Jahr über das unterhalten, weil da so viel drin steckt und werdet hoffentlich das ganze Jahr auch immer wieder so aktuelle Beispiele hören von dem, was passiert. Aber ihr merkt, das wird langsam ganz schön schwer, das überhaupt zu fassen. Und vielleicht liegt darin schon das erste Problem, in dieses so genau in Worten fassen wollen. Das genau so eingrenzen wollen, was genau ist denn jetzt die gute Nachricht und was nicht? Was muss da drinstehen in diesem Text, in diesem Satz, und der reicht wahrscheinlich ein Satz, und was nicht? Ich würde euch heute gern mal die gute Nachricht auf ganz andere Weise vorstellen. In den Worten des Johannes, der hier schreibt, der an anderer Stelle ganz viel auch drüber schreibt. Ich habe mir lange überlegt, ob ich nicht vielleicht einfach auch einen anderen Text nehme, der hätte genauso gut funktioniert. Das wäre die Einleitung von Markus gewesen in sein Evangelium von Jesus. Das, was er als Überschrift drüber steckt. Im ersten Vers vom Markus-Evangelium, da heißt es nämlich ganz einfach, dies ist das Evangelium von Jesus Christus. Dies ist die gute Nachricht von Jesus Christus. Und in dem einen Satz hat der Markus eigentlich schon alles zusammengefasst, also nicht der Markus Heinzelmann, gell? Sondern er guckt mich gerade so groß an, ja. Hat der Markus eigentlich schon alles zusammengefasst, um was es geht. Der sagt nämlich nicht, dies ist das Evangelium von der Vergebung der Sünden oder dies ist das Evangelium vom ewigen Leben oder dies ist das Evangelium von der Kindschaft Gottes, sondern sagt, dies ist das Evangelium von Jesus Christus. Und deswegen auch die Überschrift über meine Predigt heute Morgen, das Evangelium, die gute Nachricht, hat einen Namen. Ich möchte euch heute mit reinnehmen in eine vielleicht ganz andere Herangehensweise, Denkweise über den Inhalt dieser guten Nachricht, den wir immer und immer wieder im Neuen Testament findet, nämlich die Feststellung, dass das Evangelium in allererster Linie nicht in irgendeinem konkreten, in Worte fassbaren Inhalt besteht, sondern zuallererst in einer Person, und zwar diesem Jesus Christus. Was von Anfang an war, schreibt Johannes, was wir gehört haben, gesehen haben, mit unseren Augen, was wir betrachtet haben, was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch. Und da merkt ihr schon, dass es da ganz offensichtlich um mehr Dinge geht, als um irgendwelche theologischen Inhalte. Betastet, gesehen, gefühlt, erlebt. Der Johannes redet offensichtlich über mehr als eine Theorie. Jesus ist das Wort. Damit hat Johannes schon sein Evangelium angefangen, mit dieser berühmten Verse. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und damit ganz klar ist, dass der Johannes hier nicht über irgendwelche ganz tiefsinnige philosophische Konzepte redet, geht es dann weiter und er erzählt, und dieses Wort, es war Mensch, es war Fleisch und wohnte unter uns und lebte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Und er stellt uns dieses Wort Gottes, dieses ewige Wort Gottes, in dem alles irgendwie drinsteckt, durch das alles Leben entstand, durch das die Dunkelheit zerbrochen wurde und Licht kam, stellt uns dieses Wort Gottes als Person vor. Und diese Person hat einen Namen, Jesus Christus. Er erzählt davon, wie er selbst, Johannes, als einer der 12 Jünger, die Jesus sich ausgesucht hat, mit diesem Wort Gottes, nein, mit dieser Person, Jesus, gelebt hat. Ganz praktisch kann er erzählen, wie das war, als die unterwegs waren miteinander. Wie die gelebt haben. Wie Jesus durch die Lande gezogen ist und gelehrt hat. Wie es Reaktionen gab von den Menschen, wie er nicht bloß geredet hat, sondern das, was er geredet hat, auch belegt hat mit dem, was er getan hat, angefangen von der Hochzeit in Kana mit dem ersten Wunder bis hin zum größten Wunder überhaupt, seiner Auferstehung, wollen wir dann nächste Woche an Ostern auch gemeinsam feiern. Der Johannes redet nicht nur vom Hörensagen her, der war da mit dabei. Als einer der ganz wenigen war er sogar in den schlimmsten Momenten dabei, stand mit unterm Kreuz, Karfreitag kommt jetzt dann, als Jesus gestorben ist, hat es mitbekommen mit eigenen Augen, wie er gelitten hat, wie er gestorben ist und wie Jesus selbst auch noch dieses Sterben dann als den Sieg proklamiert, als er ausruft, es ist vollbracht. Da steht Johannes unterm Kreuz und hört das alles. Der Johannes ist mit dabei, als sie am Ostermorgen zu diesem Grab gehen, als die Frauen ganz aufgeregt gerannt kamen und sagen, wir waren beim Grab und es ist leer. Und da war ein Engel, der hat uns gesagt, Jesus ist nicht mehr hier. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist auferstanden und erlebt. Da rennen Johannes und Petrus zum Grab hin. Und dann erzählt Johannes über sich selbst, wie er hineingeht in dieses Grab. Und das heißt, und er sah und er glaubte. Und dann erzählt der Johannes von diesen Momenten, auch von dieser Woche, die folgt. Er erzählt die Geschichte von seinem Mitbruder Thomas, der nicht dabei war an diesem Tag. Der das gar nicht fassen kann, was die anderen schon mit Augen gesehen haben. Der sagt, ich würde ja gern. Also das ist ja nicht so, dass es ein grundsätzlicher Skeptiker ist, sondern der Thomas würde ja nichts lieber als das auch glauben, dass Jesus auferstanden ist. Aber er sagt, das kann ich einfach nicht. Das sprengt meinen Verstand. Wenn ich doch nur was zum Anfassen hätte, so ganz greifbar. Wenn ich nur diesen Jesus sehen würde und seine Wunden sehen und ihn anfassen könnte und sehen, das ist jetzt nicht nur eine Einbildung, sondern ganz real. Und der Johannes erzählt von seinem Mitbruder Thomas, der eine Woche später dabei ist, als Jesus erscheint. Und zum Thomas sagt, Thomas, hier, schau. Wie er ihn wirklich greifbar erlebt. Und dann auf seine Knie geht und sagt, mein Herr, und mein Gott, alles das erzählt der Johannes. Er sieht es nicht als seine Aufgabe, irgendwelche großen theologischen Lehrsätze zu vermitteln. Er sagt nicht, schau mal, wenn ihr Folgendes kapiert habt, dann seid ihr gute Christen. Sondern er sagt, meine Aufgabe ist es, euch über eine Person, eine greifbare, lebendige Person zu ergreifen, in der die ganze gute Nachricht liegt. Jesus Christus selbst ist das Wort Gottes Mensch geworden bei uns. In ihm haben wir die Erlösung. In ihm haben wir alles, was wir brauchen. In ihm, dem wir erlebt haben, sagt der Johannes, da liegt die Lösung für alles. Keine Theorie, sondern eine Person. Und wer an ihn glaubt, der kann dasselbe erleben, was ich erlebt habe. Da geht es ums Erleben, nicht nur ums Verstehen. Da fällt einem dann plötzlich ein, dass das ja Jesus selber schon gesagt hatte. Ne? Als er sagt, im Johannesevangelium am Anfang, als da steht, alle denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Da geht es nicht darum, alle die folgenden Lehrsatz akzeptierten, alle diejenigen Glaubensbekenntnis unterschreiben konnten, alle die übereinstimmten, dass man das so oder so verstehen muss, sondern die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten. Es ist interessant, dass sich dieser Fokus auch heute manchmal immer noch tendenziell verschiebt. Wir sind es gewohnt, gerade auch in unserer deutschen Gesellschaft sind wir sehr geprägt durch das Schriftliche. Na, und immerhin hat unser Land auch sehr viel große Schriftsteller und alles hervorgebracht. Das ist Teil unserer Kultur. Teil unserer christlichen Kultur ist eine ungeheuer große Wertschätzung für das geschriebene Wort Gottes und die hat ihre Berechtigung. Aber wir dürfen nie anfangen, dieses geschriebene Wort Gottes in den Vordergrund zu stellen vor dem einen, was das Zentrale und Wichtige ist und das ist nicht das geschriebene Wort, sondern Jesus Christus, der Gottessohn selbst. Und die Bibel, die wir haben und für die wir unglaublich dankbar sind, weil sie uns einen Zugang gibt zu Dingen, die vor 2000 Jahren passiert sind, wo wir eben leider nicht live dabei waren. Diese Bibel hat eine Aufgabe, über sich selbst hinaus hinzuweisen auf diese Person, auf diesen Mensch, Jesus Christus. Mit diesem Jesus Christus wird Gott plötzlich erfahrbar, wird Gott plötzlich greifbar. Das ist ja so eine Sache, wenn man an einen Gott glaubt, den man nicht sehen kann, der an keinem Ort irgendwo speziell wohnt, der überall ist und Geist ist. Und also ich verstehe das schon, warum sich diverse Völker da irgendwelche Statuen gebaut haben und in den Tempel reingestellt haben, weil es menschlich gesehen wesentlich einfacher ist, damit umzugehen. Ja? Wenn ich konkret sagen kann, schau mal, das ist mein Gott. Und wenn ich da hingehen kann und sagen, jetzt komme ich zu meinem Gott. Und wenn ich da was vor Augen habe, wenn ich bete, dass das einfacher ist zu begreifen, das ist schon klar. Unser Gott, den kann man ja gar nicht so erfassen mit dem Verstand. Aber in Jesus bringt er sich selbst in den Bereich des Erfassbaren herein. Er wird Mensch. In dieser Person zeigt er sich uns und Jesus sagt dann, und wer mich sieht, der sieht den Vater. Mehr als das Wort, mehr als eine Theorie, eine Person ist die gute Nachricht. Da gab es immer wieder auch andere Tendenzen. Einer, der das ganz, ganz stark immer wieder rausgearbeitet hat, diese Idee war zum Beispiel Martin Luther. Das liegt ja aus seiner an seiner persönlichen Geschichte mit Jesus. Als er hinter all dem Studium der Schrift plötzlich den lebendigen, gnädigen Christus entdeckt und merkt, der will mir heute begegnen. Luthers erklärtes Leseprinzip für die Bibel war von dahin, er nannte das, was Christum treibt. Er sagt, wenn du in dieses Wort Gottes hineinschaust, dann musst du es so lesen, dass du darin das wahre Wort Gottes, nämlich Jesus Christus, entdeckst. Nach ihm musst du suchen in diesen Zeilen. Darauf kommt es an. Aber das ging in die Geschichte ein. Und dann gab es die Reformation, dann gab es die vielen Umwälzungen, die damit verbunden waren, dann gab es Kriege und politische Umstände und die Tatsache, dass sich auch diese neue Richtung, dass sie sich irgendwie jetzt definieren und platzieren musste in diesem Ganzen. Und es gab große Theologen, die sich da an die Arbeit gemacht haben, das jetzt einfach mal zu verschriftlichen und zu sagen, was heißt es denn, evangelisch zu glauben? Große Menschen wie Philipp Melanchthon, der große Freund von Luther, oder und viele andere nach ihm, haben Bekenntnisse geschrieben. Haben, damit man das auch mal einem Kaiser vortragen konnte und sagen, also dieses neue Ding evangelisch, das heißt konkret Folgendes. Wir glauben an die 25 Punkte. Wir glauben an das Augsburger Bekenntnis. Ja, das sind wir. Aber das Ergebnis war, wenn man so ungefähr ein Jahrhundert weiter springt in der Geschichte der Gemeinde Jesu, dann hat sich das Ganze so verfestigt, dass von dem neuen Aufbruch zunächst einmal nur noch eins übrig geblieben ist. Eine Vielzahl von Schriften und Bekenntnissen und die Feststellung, Christ ist, wer das unterschreiben könnte. Und dann sind wir wieder beim Wort, bei der Theorie, bei der Theologie, bei dem, was eigentlich so trocken bleibt. Es geht um mehr als geschriebene Wörter. Es geht um eine Person, um Jesus Christus. Er darf nicht in Vergessenheit geraten. Weiter sagt Johannes, und das Leben ist erschienen. So beschreibt er diesen Jesus. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist. Jesus selber sagt von sich, ich bin der Weg und die Wahrheit und dieses Leben. Auch das Leben ist nicht nur, was könnte denn Leben sein? Wenn man heute so schaut, wenn Menschen über das Leben reden, dann geht es oft um so eine Einstellungsfrage. So, lebst du eigentlich richtig? Oder existierst du bloß dahin? Ja? Bei IKEA sagt dann, wohnst, wie war das, lebst du noch oder wohnst du schon oder sowas, ja? Wohnst du noch oder lebst du oder keine Ahnung. Ja, irgendwie so. Da wird das Leben so eine Einstellungsfrage. Also da wird schon zugestanden, dass man unterschiedlich damit umgehen kann und manche lassen das halt so dahin plätschern und das zieht so vorbei und andere, die haben irgendwie das richtige Leben, die genießen das, aber wie auch immer, in vollen Zügen. Wenn ich in das Wort Gottes schaue, dann stelle ich ganz schnell fest, das Leben, so wie Leben sein muss halt, ist keine Frage der Einstellung, ist keine Frage von Style oder irgendwie, ist keine Frage von bewusster oder unbewusster meine Tage gestalten, sondern das Leben ist eine Person. namens Jesus Christus. Und nur in der Begegnung mit dieser Person lässt sich Leben überhaupt finden. Und wenn ich reinschaue, wie der Johannes hier dieses Leben beschreibt, dann kommen ganz schnell zwei Aspekte raus, nämlich zum einen das ewige Leben. Wir verkündigen euch das Leben, das ewig ist. Und da geht es ganz schnell über die Dimensionen von dem raus, was wir als Leben verstehen. Denn für uns hat das Leben einen klaren Endpunkt und dann war es das mit Leben. Nein, sagt Johannes, das ist nur ein sehr geringer Teil von dem echten Leben. Mit dieser Person, Jesus Christus, der ja von sich selber sagt, das steht auch beim Johannes, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Mit dieser Person, Jesus Christus, nimmt Leben plötzlich eine viel größere Spanne ein. Eine Spanne, die keiner mehr überblicken kann, geht hin bis in die Ewigkeit. Aber das ist nicht alles. So wie ja gute Nachricht auch nicht nur darum geht, was in der Ewigkeit passiert. Also mein Glaube an Jesus ist ja nicht nur was, wo ich sage, jetzt muss ich halt gucken, dass ich hier diese Zeit irgendwie rumbringe, weil glücklicherweise nach dem Tod kommt dann irgendwann die Erfüllung von all dem, worauf ich gehofft habe. Und ich hoffe mal, wir gehen mal möglichst schnell hier durch, ja, weil in der Zwischenzeit, ihr wisst schon, schmaler Weg und was sind wir doch im Staube und alles, ne? Und hier leiden wir und nee. Mein Glaube an Jesus Christus hat ja auch eine ganz klare Verankerung hier im Diesseits. Das gehört ja auch zur guten Nachricht. Deswegen schreibt Johannes weiter über das Leben. Das verkündigen wir euch, dieses Leben, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Schon auf dieser Seite ist es ein Leben, das geprägt ist von Beziehungen. Von Gemeinschaft, weil dieses Leben an eine Person geknüpft ist. Und zwar nicht nur an eine historische Person, dann hätten wir es schwierig. Weil dieser Jesus, der ist vor 2000 Jahren ab in den Himmel zum Vater. Und dann kannst du sagen, es ist ja schön und gut, dass der Johannes den noch miterlebt hat. Wie schön wäre es gewesen, wenn ich damals auch dabei gewesen wäre. Dieses Leben ist geknüpft an eine Person, die von sich selber sagt, ich bin bei dir, jeden Tag bis an das Ende der Welt. Ist geknüpft an eine Person, die sagt, ich gehe jetzt zum Vater, aber wenn ich zum Vater gehe, dann sende ich den Heiligen Geist und durch diesen Heiligen Geist bin ich präsent in deinem Leben. Dieses Leben ist geknüpft an die Person, die auch der Johannes sieht, noch ein bisschen später. Da hat er den Brief schon längst verschickt und eingetütet und der ist gelesen worden und alles und hat noch zwei weitere hergeschickt. Als er dann ganz am Ende seines Lebens steht, da sieht Johannes in seiner großen Vision im fünften Buch, das er schreibt im Neuen Testament, in der Offenbarung ganz zum Schluss, diese Person wieder. Und er kann bezeugen, dieses Leben ist geknüpft an eine Person, die auf dem Thron sitzt. Neben dem Vater, die die ganze Welt in seiner Hand hält. Und selbst wenn ich manchmal dastehe und gar nicht mehr verstehe, warum hier so läuft, wie es läuft, oder vielleicht auch gar nichts läuft jetzt gerade, hat dieser Jesus alles in seiner Hand, kann mir schon das Ende sagen und ich weiß, sein Plan wird umgesetzt sein. Und in der Zwischenzeit ist er bei mir jeden Tag. Das ist Leben. Echtes, konkretes Leben. Jesus ist dieses Leben, die gute Nachricht von Jesus, da geht es um eine Person. Und dann schreibt Johannes noch weiter, das schreiben wir, damit unsere Freude, und da schließt er seine Zuhörer mit ein, damit unsere Freude vollkommen sei. Jesus ist die Freude. Das ist auch so eine Sache. Da geht es um mehr als nur ein Gefühl. Da geht es um mehr als nur ein frommes Lächeln, zu sagen, ich habe das wieder neu gelesen, was Gott alles für mich tut und das hat mich so zutiefst innerst befriedigt. Da geht es um mehr als den Versuch, das, was ich verstandesmäßig kapiert habe, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben, ich bin Gottes Kind und alles das, was ich in diesen Zeilen lese, jetzt auch irgendwie vielleicht doch gefühlsmäßig rüberzubringen. Da geht es um Begegnung mit einer Person. Und ich meine, das kennen wir doch aus unserem Leben. Es gibt Menschen, mit denen ist es einfach eine Freude, zusammen zu sein. Das tut uns gut, Zeit mit denen zu verbringen. Die stecken uns an mit ihrem Lachen. Wenn ich an meine Pia denke, wo sie heute Morgen in ihrem Bettle drin lag und aufgewacht ist und mich schon so ganz breit angestrahlt hat. Da kann man gar nicht anders, als zurückzulachen. Obwohl ich in dem Moment eigentlich müde war und meinen Kaffee noch nicht fertig getrunken hatte. Ja, und also wenn du mich so 2 Sekunden vorher gefragt hättest, jetzt sicher nicht so von dieser tiefen Freude gezeugt hätte, ja, in dem Moment. Es gibt Menschen, die stecken uns an. Freude kommt, echte Freude kommt oft aus diesen Beziehungsdingen heraus. Und hier ist die gute Nachricht von der Freude. Ist nicht eine sachliche Feststellung von irgendwelchen Punkten, die du jetzt dir verinnerlichen solltest. Und am Ende wäre die Schlussfolgerung, naja, wenn das alles stimmt, dann muss man sich ja freuen. Sondern ist die gute Nachricht von einer Person, die in dein Leben hineindringen möchte. Die mit dir Zeit verbringen möchte, so dass es bei dir Freude auslöst. Die dich so anlachen möchte mit der ganzen Herrlichkeit Gottes und mit der Gnade und der Liebe, die Gott für dich bereitet, dass du gar nicht anders kannst, als dich da mitzufreuen. Wenn Paulus im Philipperbrief so dieses berühmte Freudenkapitel im 4. Kapitel des Philipperbriefs schreibt, aus dem Gefängnis übrigens, ja, und schreibt, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Und abermals sage ich euch, freut euch. Da schreibt er über die Freude am Herrn. Da schreibt er nicht über die Freude, zur Gemeinde zu gehören, die Freude, über die Vergebung Bescheid zu wissen, die Freude, dass nach dem Gefängnis eines Tages dann das ewige Leben kommt, die Freude zu wissen, dass ich Gottes Kind bin oder irgendwas, sondern er schreibt über die Freude am Herrn. Und der Herr ist bei Paulus immer nur einer, den Titel verdient nur einer, nämlich Jesus Christus. An dieser Person macht sich alles fest. Die gute Nachricht ist nicht eine Ansammlung von Lehrsätzen, ist nicht eine Frage von Einstellung, ist nicht eine Frage von irgendwelchen Gefühlsreaktionen auf irgendwelches Wissen, das ich erworben habe. Die gute Nachricht ist eine Person, Jesus Christus. Und in der Begegnung mit dieser Person erlebe und begreife ich erst, wie gut diese Nachricht überhaupt ist. Da kann man viel drüber reden. Da kann man Bücher drüber schreiben und dann sind wir wieder bei den theoretischen Konzepten. Da kann ich dir viel erzählen und das werde ich noch dieses ganze Jahr über. Jede Menge, da kannst du dich drauf verlassen. Aber die Tatsache ist, du wirst nie mitbekommen, was das für eine gute Nachricht ist, wenn du dich nicht einlässt auf die Person, die dahinter stehst und ihr begegnest. Umgekehrt, wenn du das tust und sagst, ich will auch dieses Jahr ganz bewusst wieder neu zum Ziel machen, diesem Jesus, der hinter all diesen Worten und Zeilen steht, zu begegnen, mit ihm zu leben, ganz bewusst jeden Tag, auch die Bibel so zu lesen und sagen, was diesen Jesus treibt. Ich möchte ihn entdecken da drin und entdecken in meinem Leben. Dann wirst du wahrscheinlich feststellen, dass alles das, was ich dir noch erzählen werde in diesem Jahr, eigentlich nur ein winziger Bruchteil von dem ist, was gute Nachricht in Wirklichkeit ist. Denn es gibt keine Worte, die das fassen können, was uns in diesem Jesus begegnet. Lass dich auf ihn ein, öffne ihm dein Herz. Vielleicht jetzt gleich, wenn wir in Lobpreis gehen. Ganz bewusst auch einen Schritt hin machen zu diesem Jesus. Er ist ja hier, das hat er versprochen, wo wir zusammen sind, da ist er bei uns. Sag Jesus, ich möchte heute Morgen hier rausgehen mit dieser echten Freude, die daher kommt, dass ich dir begegnet bin. Ich möchte heute Morgen hier rausgehen und keinen Zweifel daran haben, dass das echte Leben ist, weil du direkt mit dabei bist. Ich möchte heute Morgen nicht nur dem Wort im Sinn von vielen Wörtern, die geredet oder gelesen werden, begegnen, sondern dem Wort, das Fleisch wurde, Jesus Christus selbst. Danke, dass du da bist. Komm heute Morgen wieder direkt in mein Herz rein und begegne mir. Wir beten und dann gehen wir in den Lobpreis, in die Anbetung dieses Jesus. Herr, ich danke dir für die Begegnung mit dir. Ich danke dir, dass Glaube wesentlich bedeutend mehr ist als ein theologisches System, als Lehrsätze, als viele Worte. Ich danke dir, dass du selbst, Jesus Christus, das ewige Wort Gottes, Mensch geworden bist und dass du, Vater Gott, uns in diesem Jesus begegnest. nicht nur dem Johannes damals begegnet bist, sondern auch mir heute wieder genauso begegnen möchtest. Gib mir heute Morgen das offene Herz, das es braucht, um hinter all die Worte zu schauen und dort meinen Freund, meinen Bruder, meinen Herrn, meinen Jesus zu entdecken, der mir heute Morgen begegnen möchte. Komm du und lass mich neu mich freuen an dir. Amen.